Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Konrad Scheurer mein Gast. Der Spezialist für Endoprothetik bietet in seiner Orthopraxis in Grevelfing aber auch klassische Behandlungen bei Arthrose und Sportverletzungen an. Von Dr. Scheurer möchte ich wissen, ob Knie- und Hüftprobleme in den letzten Jahren zugenommen haben, was man dagegen tun kann und wann er zu Ultima Ratio, also einem künstlichen Knie- bzw. Hüftgelenk, rät. Lieber Herr Dr. Scheurer, ich freue mich sehr, dass Sie sich extra für mich Zeit genommen haben und wir sprechen heute über sehr interessante Themen. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich drauf.
Arthrose bekommt man erst im Alter. So die weit verbreitete Meinung. Wie sieht die Realität aus?
Diese weit verbreitete Meinung ist sicher richtig, denn bei der Arthrose handelt es sich ganz grob um den Gelenkverschleiß, der im zunehmenden Alter sicher höher wird. Der Knorpel ist nach Abschluss des Wachstums quasi frisch, maximal belastbar und ist nur einmal im Leben verfügbar sozusagen. Also der Verschleiß beginnt mit Abschluss des Wachstums, wenn man so will. Es gibt keine eigentliche biologische Regeneration des Gelenkknorpels, das ist die lasttragende Schicht im Gelenk. Und diese Knorpelschicht muss letztendlich ein Leben lang halten. Und ist klar, dass sie durch viele Bewegungszyklen langsam verschleißen kann. Ich sage immer, es ist wie ein Autoreifen, der hat eine gewisse Kilometerzahl. Und das hängt von vielen Faktoren ab, warum das schneller oder langsamer im Leben ablaufen kann.
Was sind denn die häufigsten Ursachen für einen Verschleiß?
Da gibt es viele. Natürlich einerseits der natürliche Verlauf, so wie geschildert. Andererseits natürlich in unseren Breiten sehr häufig das Übergewicht ist ein ganz wesentlicher Trigger, gerade für die körpergewichtbelasteten Gelenke wie Hüfte, Knie. Dann Nikotinkonsum. Warum? Nicht nur für die kardiovaskulären Erkrankungen ist das ein Risikofaktor, sondern auch für Gelenke. Die Durchblutung wird dadurch beeinträchtigt. Das ist ja allgemein Wissen mittlerweile. Und so auch die Trophik, die Ernährung der Gelenkschichten, die für die Arthrose-Entstehung einen wesentlichen Faktor ausmachen. Dann natürlich mangelnde Bewegung. Es geht letztendlich nicht um Leistungssport, sondern es geht um das Vermeiden ganz einförmiger Belastung. Der Knorpel ist eine elastische Substanz, die durchgeknetet werden will. Und deswegen ist die Wechselbeanspruchung für die Gelenke das Wesentliche. Und natürlich auch nicht die maximale Überbelastung durch Extremsport. Dann gibt es natürlich genetische Dispositionen. Ein ganz klassisches Beispiel ist die Hüftdysplasie. Das ist eine meistens durch ganze Familien sich ziehende Deformität, die bereits im frühen Kindesalter, Säuglingsalter im Rahmen der U3 aufgedeckt werden kann, sodass auch die Arthroseentstehung verlangsamt werden kann. Dann eine ständige Überbelastung durch Beruf oder Sport ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Berufliche Belastungen, überwiegend kniende Tätigkeiten, schwere körperliche Tätigkeiten, Heben von Lasten spielen eine wesentliche Rolle und auch der Leistungssport. Ganz klassisches Beispiel die Kreuzbandverletzung, Skifahren, überhaupt Frakturen spielen eine wesentliche Rolle. Dann nicht zu vergessen entzündliche Gelenkerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma. Rheuma führt durch eine Entzündungsreaktion der Gelenkschleimhaut zu einer Zerstörung der Knorpelschicht und dadurch sekundär dann im weiteren Verlauf zur Arthrose. Dann, kurz schon angesprochen bei den Sportverletzungen, es gibt natürlich sogenannte posttraumatische Arthrosen, die einen doch wesentlichen Anteil ausmachen. Das tritt auf zum Beispiel nach Knochenbrüchen, ganz häufig das Kniegelenk, aber auch das Hüftgelenk. Vor allem dann, wenn diese Fraktur in das Gelenk hineinläuft, also wir sagen, eine Fraktur mit Gelenkbeteiligung hat einen ganz wesentlichen Faktor bei der Arthroseentstehung.
Und jetzt ist es dann tatsächlich so, dass Leistungssportler ganz oft damit zu kämpfen haben?
Also wir wissen selber, dass Fußballer als sehr verletzungsträchtige Betroffene bis zu einem gewissen Alter das ausüben können, trotz bester medizinischer Versorgung in der Regel. Ich rede jetzt in erster Linie auch vom Profisport. Aber trotzdem ist es limitiert häufig durch eine entstehende Abnutzung der Gelenke.
Wie äußert sich denn eine beginnende Arthrose?
Beginnen tut's eigentlich mit Anlauf- und Belastungsschmerzen. Also nach längerem Sitzen steht man auf und merkt, hoppla, ich brauche einige Schritte zum Anlaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich dann ein paar Schritte gegangen bin, so berichten es auch die Patienten, dann wird's leichter. Und dann gibt's im nächsten Stadium, allerdings natürlich sehr unterschiedlich, die Belastungsschmerzen. Das heißt also, wenn ich meinen Alltagssport, der bislang gut verträglich war, dann eine Zeit durchführe, dann habe ich am nächsten Tag Knieschmerzen oder das Knie wird dick. Und das ist dann die nächste Stufe des Gelenkschmerzes. Und wenn dann der Knorpel beginnt, sich zu delaminieren, wie wir sagen, also die glatte Oberfläche sich abschleift, dann kann es auch Reizzustände geben, auch klassisches Beispiel des Kniegelenk. Der Patient berichtet dann, mein Knie ist dick geworden nach einer Belastung. Und dann im Endeffekt auch der Ruheschmerz, der dann im fortgeschrittenen Arthrosestadium die Nachtruhe noch raubt. Und das ist natürlich ein sehr unangenehmer Faktor.
Ja, und das kann man wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit mit Schmerzmittel stillen, weil irgendwann ist es einfach unerträglich.
Das ist dann eine Sache der Behandlung, dass man das natürlich auch medikamentös zunächst abfangen kann. Aber diese Medikamente, wie wir wissen, klassischerweise Voltaren, Ibuprofen und Ähnliches, hat natürlich ein nicht unerhebliches Nebenwirkungsspektrum. Und deswegen ist es nur ein Baustein der Behandlung letztendlich.
Ja, das wissen wir. Welche klassischen oder auch unkonventionellen Behandlungen gibt es, um Schmerzen zu lindern oder den Verlauf zu stoppen? Wie sehen denn hier die Erfolgschancen aus?
Die Erfolgschancen sind zunächst mal sehr gut bei ganz bestimmten Faktoren. Ein ganz wesentlicher Faktor, wie vorher schon angesprochen, ist eine Gewichtsreduktion. Hier gibt es auch die Zusammenarbeit mit Adipositas-Zentren, wo diese Dinge angegangen werden, auch in Kooperation. Wir haben auch in der Klinik selbst ein Adipositas-Zentrum und interdisziplinär ist das eine häufige Fragestellung. Was tut man bei kaputten Gelenken? Macht man das vorher? Macht man das nachher? Von unserer Seite natürlich eher nach einer solchen Gewichtsreduktion. Zusätzlich natürlich das, was wir von Oma schon wissen, nicht zu viel essen und sich gesund ernähren. Das spielt natürlich da schon eine wesentliche Rolle. Dann auch Anpassung der sportlichen Aktivitäten. Das heißt, wenn man das gut antrainiert, dass man nicht vom Schreibtisch aus übertrieben jetzt gesagt Marathonlaufen versucht, sondern wenn man das langsam über lange Zeit trainiert, dann passt sich der Körper sehr gut an. Und andersrum, wenn schon mal Beschwerden bestehen, dann reicht oft eine Anpassung der sportlichen Betätigung, um lange Jahre eine Schwerdereduktion zu erreichen. Ganz klassisch ist hier die beginnende Hüftgelenksarthrose. Das Hüftgelenk ist ein doch relativ gutmütiges Gelenk, wo man auch mit relativ starker Arthrose noch gut zurechtkommt. Und wenn man da zum Beispiel dem Patienten sagt, reduziere dein Joggen und benutze Fahrradfahren, Walking oder Ähnliches, dann kann man da oft über Jahre hinweg einen befriedigenden Zustand erreichen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Dann natürlich bei älteren Patienten vor allem Physiotherapie und auch Sturzprophylaxe. Physiotherapie verkürzt die Muskulatur, dehnen, ein ganz normaler Faktor, der durch unsere einseitige berufliche Betätigung entsteht, sind Muskelverkürzungen. Da kann man sehr gut gegensteuern. Und bei älteren Herrschaften natürlich die Sturzprophylaxe. Stürze sind ein sehr limitierender Faktor in zunehmendem Alter und da lässt sich vieles durch Physiotherapie verbessern. Dann natürlich die konsequente Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Das hatte ich vorher schon angesprochen. Wir sehen glücklicherweise durch die deutlich verbesserte Möglichkeit der medikamentösen Therapie bei rheumatischen Erkrankungen diese ganz stark rheumatisch destruierten Gelenke deutlich weniger. Und durch eine konsequente Behandlung und Zusammenarbeit auch mit einem Rheumatologen kann man da viel Gutes erreichen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass der Patient mitspielt, aber erfahrungsgemäß sind rheumatische Patienten sehr, sehr aufgeklärte, compliante Patienten, sodass das in diesem Fall in der Regel kein Problem ist. Dann kommen natürlich Infiltrationsbehandlungen mit Hyaluronsäure oder PRP in Frage. Das sind Thrombozyten angereicherte Seren aus Eigenblut. Das spielt in der täglichen Praxis beim Orthopäden eine doch wesentliche Rolle, aber ist eher der Erfahrungsmedizin zuzuordnen. Es fehlt für diese Behandlungen die Evidenz. Aber in der Zwickmühle zwischen Endoprothese hinauszögern und Beschwerden hat es einen gewissen Stellenwert, auch wenn die Evidenz nicht so offensichtlich ist. Und dann natürlich, wenn es ins Operative geht, ist natürlich die Behandlung von Frakturen adäquat wichtig, um die Gelenkgeometrie wiederherzustellen und auch Gelenkinstabilitäten, klassisches Beispiel Kreuzband, konsequent auch operativ anzugehen und durch Physiotherapie. Da gibt es natürlich Grenzindikationen, also nicht jede Verletzung muss operativ behandelt werden. Dann natürlich auch Achskorrekturen. Die Hüftdysplasie habe ich schon angesprochen, das lässt sich beim Säugling sehr einfach konservativ behandeln. Beim Heranwachsenden auch oft nur durch Korrekturoperationen, das sind aber Ausnahmen. Und bei starken O- und X-Beinen hilft auch oft, wenn Beschwerden auftreten, eine Achskorrektur des Beines. Und ganz klassisch zum Beispiel die Meniskusläsion. Der Meniskus ist ein Puffer im Gelenk, der den Druck besser verteilt. Und wenn das eingerissen ist aufgrund von Verletzungen oder auch durch degenerative Veränderungen, sprich durch die Abnützung bei Belastung, dann gehört das saniert, weil das den Knorpel zusätzlich kaputt macht und so die Arthrose beschleunigt. Umstritten sind natürlich so Dinge wie Nahrungsergänzung. Da gibt es möglicherweise sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber das ist ein bisschen mehr Glauben und Hoffnung als wirklich evidenzbasierte Medizin.
Also wenn man wirklich das hat, dann muss man einfach ganz klar sagen, das wird nicht zum Ziel führen, das aufzuheben oder gar zum Verschwinden.
Geht in Richtung gesunde Ernährung, das ist ein wesentlicher Faktor, um auf den Anfang zurückzukommen, aber einen wirklich nachgewiesenen Nutzen hat es nicht.
Aber ich höre raus, dass Sie doch auch sehr viel mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten aus den verschiedenen Bereichen. Das ist dann doch immer wichtig, dass man eben ein Team hat.
Ganz sicher.
Gibt es Behandlungs-No-Gos oder Behandlungen, die nur Geld kosten und gar nichts bringen?
Also wir haben erstmal die billige Behandlung sozusagen, die wir vorher schon angesprochen hatten. Das sind die sogenannten NSAR, nichtsteroidale Antirheumatika. Das sind die berühmten Medikamente Voltaren, Ibuprofen, aber auch neuerdings die COX-2-Hämmer, die deutlich nebenwirkungsreduziert sind. Aber das sollte man nur gezielt einnehmen nach ärztlicher Anordnung. Manche nehmen das jahrelang ein und machen sich damit Niere und Magen kaputt. Das ist also sehr kritisch zu sehen. Aber das ist natürlich schon ein wesentlicher Faktor, Kofaktor bei der Behandlung. Ein No-Go ist für mich eine Infiltrationsbehandlung, auch durch ärztliche Kollegen im Stadium der Arthrose Grad 4. Das ist die Endstufe sozusagen, der rote Drehzahlbereich. Da nützt es nichts, die Gelenke immer wieder zu spritzen, auch wenn es der Patient verlangt. Man muss dem Patienten auch rechtzeitig sagen, pass auf, durch diese Behandlungsmethode erreiche ich in diesem Arthrosestadium keinen nachhaltigen Erfolg. Das kann mal in Ausnahmesituationen bei unerträglichen Schmerzen sinnvoll sein, aber ein Tool ist es nicht. Und wir merken das immer bei operativen Behandlungen, beim Gelenkersatz, dass manche Gelenke fast kaputt gespritzt wurden, wenn man das mal salopp sagen darf, durch die zu häufige Infiltration neben der Infektionsgefahr, die es bei sowas immer geben kann, die aber Gott sei Dank nur in Einzelfällen vorkommt, sieht man die Gewebestrukturen im Gelenk schon relativ stark zerstört, was dann auch für den Outcome einer Endprothesenoperation möglicherweise eine Rolle spielt. Also das sollte man nicht. Infiltrationsbehandlung ist im Stadium 1 und 2 der Arthrose sinnvoll, vielleicht nur gerade Stadium 3, aber Stadium 4 nicht. Da gibt es ganz klare Kriterien eigentlich. Und ja, Nahrungsergänzung hat man schon angesprochen, das kostet möglicherweise viel Geld und man muss sich über den Nutzen oder Nicht-Nutzen dieser Geschichten im Klaren sein.
Und wann raten Sie einem Patienten oder einer Patientin zu einem künstlichen Gelenk?
Also vorausgehen tut normalerweise ein langer Verlauf mit konservativer Behandlung. Das ist immer die Grundvoraussetzung, dass die konservativen Maßnahmen, die bereits genannt wurden, ausgereizt sind. Und es gibt ein ganz klassisches Statement, man sollte rechtzeitig operieren, das heißt aber nicht frühzeitig. Also Voraussetzung für eine Operation ist ein hoher Leidensdruck, eine frustrane konservative Therapie, aber eben auch so rechtzeitig, dass die Mobilität nicht zu stark darunter leidet. Wir wissen aus Studien, dass einfach die Erhaltung der Mobilität zu einem signifikanten Rückgang des Infarktrisikos, des Herzinfarktrisikos und kardiovaskuläre Erkrankung bis zu 14% möglich sind. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass manche Patienten sicherlich nicht mehr so fit wären nach Jahren auch der Endoprothese, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und es gibt natürlich da sehr unterschiedliche Patienten. Die einen sind sehr indolent, kommen erst im letzten Arthrosestadium. Ich denke da vielleicht eine kleine Story aus der Praxis ist da ganz nett. Es gibt ja den sogenannten indolenten Niederbayern. Das ist jetzt in keinster Weise negativ gemeint. Ein sehr duldsames Völkchen, die mit starken Schmerzen auch gut zurechtkommen. Und wenn so jemand in die Praxis hatscht auf gut Bayerisch und sagt, Doktor, jetzt geht's nicht mehr, dann kann man sich sicher sein, welches Röntgenbild zu erwarten ist. Meistens destruierende Arthrosen. Und das ist natürlich möglicherweise, wenn dann alle Gelenke auf einmal kommen, etwas zu lange gewartet. Und deswegen ist die Rechtzeitigkeit einer solchen Operation und die Berücksichtigung natürlich der strengen Indikationsstellung wichtig. Man darf nicht vergessen, der Bezug zu Wirbelsäulenerkrankungen, zum Beispiel die gebeugte Gehhaltung älterer Patienten, ist nicht nur immer der Rücken. Wir kennen das, der osteoporotische Rundrücken wird ja immer als Hauptursache dafür gesehen. Gerade Patienten, die sowas haben und nach vorn übergeneigt gehen, vergessen oft, dass das auch Hüftgelenksveränderungen sein können, wenn das Hüftgelenk die sogenannte Beugekontraktur hat, das heißt, das kann nicht mehr gestreckt werden und derjenige dann versucht zu gehen, dann ist die Hüfte ein ganz wesentlicher Faktor, dass er sich, wenn es mit einem künstlichen Gelenk ersetzt wird, wieder aufrichten kann und der Körper natürlich wesentlich besser im Lot ist. Und es ist auch eine Erfahrung von Wirbelsäulenchirurgen und Gelenkersatzchirurgen, Endoprothetikern, dass eine Wirbelsäulenerkrankung, eine Wirbelsäulenoperation meistens auch nicht so im Ergebnis gut wird, wenn nicht die Hüften funktionieren, als Schaltgelenk zwischen Extremität und Rumpf. Also das darf man nicht vergessen. Letztendlich ist immer der Patient der den letzten Schuss abgibt, sage ich immer. Der Leidensdruck ist entscheidend, denn der ist so individuell unterschiedlich, dass man das nie pauschalisieren kann. Also die Einzelfallentscheidung ist wichtig und ich berate den Patienten, was ich tun würde. Der Patient hat seine eigene Lebenserfahrung, seine eigene Behandlungserfahrung auch und sagt dann manchmal ganz spontan, ja, in jedem Fall. Und manchmal, wenn natürlich überrascht ist, dass die Diagnose einer Arthrose gestellt wird, dass er sagt, naja, das muss ich mir nochmal überlegen und diese Zeit sollte man in jedem Fall geben, denn nur so ist die Entscheidung sinnvoll, weil man diesen Weg ja des künstlichen Gelenkes, der Operation gemeinsam durchschreiten muss und deswegen sehe ich auch jeden Patienten zur Indikationsstellung letztendlich immer selber.
Und gibt es jetzt Fälle, in denen Sie auch jemanden von der OP abraten oder umgekehrt bereits in jungen Jahren zuraten?
Also bei sehr starken Begleiterkrankungen, wie wir schon erwähnt hatten, wie zum Beispiel hohem Körpergewicht, wobei das relativ ist natürlich, starken Gefäßerkrankungen, arteriell und venös, also ein offenes Bein kann nicht mit einer Knieprothese versorgt werden, auch ein Verschluss peripherer Arterien muss berücksichtigt werden. Wir machen immer den Pulsstatus einer zu operierenden Extremität und wenn da Fragen sind, dann wird der Angiologe hinzugezogen. Man kann die Gefäße heutzutage sehr gut darstellen mit bildgebenden Verfahren und kann das auch vor einer typischerweise Knieoperation deutlich positiv beeinflussen. Und man sieht dann auch, welche Beschwerden durch die Gefäßerkrankung bedingt sind. Es gibt auch die limitierte Gehstrecke durch Verengungen der Beinarterien, gerade zum Beispiel beim Raucher. Und ein Faktor ist natürlich auch noch wichtig, wenn man den Eindruck hat, dass die Compliance eines Patienten nicht dazu geeignet ist, dann nehmen wir Abstand davon oder sind zumindest sehr vorsichtig in der Indikationsstellung. Denn man muss immer, obwohl der Erfolg dieser Operation sehr groß ist und es eigentlich einer der schönsten und leistungsfähigsten Eingriffe in der Medizin ist, davon ausgehen, dass es eine Operation ist, den Respekt vor dieser Operation auch nie verlieren. Respekt heißt nicht Angst und selbst nach vielen Jahren der operativen Tätigkeit versuche ich das nicht zu verlieren, den Respekt vor einer solchen Operation. Es gibt die Möglichkeit von Komplikationen, die sind selten, gerade im Endoprothesenzentrum, wie wir es sind, ist es ein standardisierter Ablauf, sodass diese Komplikationen auch überprüft werden, mit anderen Abteilungen verglichen werden und Optimierungsprozesse angegangen werden. Aber das sollte man immer mit berücksichtigen bei der Indikationsstellung. Bei jüngeren Patienten kommt es natürlich auf den Leidensdruck auch an, aber zum Beispiel nach schweren Verletzungen ist man gezwungen, in manchen Fällen ein künstliches Gelenk zu implantieren. Ich sehe das zum Beispiel bei Reitunfällen, bei Schenkelhalsfrakturen sehr junger Patienten, die dann nicht osteosynthetisch versorgt werden können oder wenn der Hüftkopf abstirbt nach so einer Verletzung, weil durch die Verletzung die Hüftkopfdurchblutung beeinträchtigt wird, was zu sehr starken Schmerzen führt oder zum Beispiel nach Motorradunfällen, wenn das Knie zertrümmert war, zwar operativ versorgt wurde, aber eben nicht mehr optimal versorgt werden konnte, dann kommt in Einzelfällen schon auch bei jungen Patienten die Endoprothesenoperation in Frage, um einfach die Alltagstauglichkeit und vor allem die Beschwerden, das sind sehr leidende Patienten, zu beheben. Allerdings natürlich unter genauer Schilderung der Möglichkeiten, der Standzeiten der Prothesen und der Notwendigkeit einer möglichen Wechseloperation. Das gehört da dazu.
Ich bin selber Reiterin, deswegen habe ich auch schon diverse Brüche. So einen Gott sei Dank noch nicht, aber da passieren wirklich furchtbare Sachen und es ist so gut zu wissen, was man alles dagegen tun kann. Lebensdauer von Endoprothesen, wie lange kann man mit einer solchen Endoprothese leben?
Das ist Gott sei Dank positiver, als wir das ursprünglich immer dem Patienten als zu erwartende Lebensdauer genannt haben. Wir haben früher noch immer so von 10 Jahren plus gesprochen. Wir wissen jetzt durch Studien, zum Beispiel an 500.000 Patienten, dass bei Hüftprothesen nach 15 Jahren 89% der Implantate noch in situ waren sozusagen und nach 25 Jahren immerhin 58% der Implantate. Kniegelenke, von denen wir gedacht haben, dass sie vielleicht gar nicht so lang halten wie Hüftgelenke, sind nach 20 Jahren noch 90% in situ und nach 25 Jahren 82%. Das entspricht nach fast 30-jähriger endoprothetischer Tätigkeit auch meinen Erfahrungen. Es ist sehr implantatabhängig. Wir haben durch zum Beispiel Verwendung von hochvernetztem Polyethylen, das ist eine Komponente der Gleitflächen, sowohl an der Hüfte als auch am Knie, deutlich geringere Abriebwahrscheinlichkeiten der Gelenke. Dieser Abrieb führt ja dazu, dass sich, wenn er in das Interface zwischen Prothese und Knochen geht, sich die Prothese auslockern kann. Und durch die Verwendung dieser hochvernetzten Polyethylene sehen wir wesentlich geringere Abnutzungen in diesen Gelenken und dadurch auch geringere Lockerungsraten, was natürlich die Lebensdauer erhöht und auch die Wahrscheinlichkeit einer Wechseloperation deutlich reduziert. Und die modularen Endoprothesen, wie wir sie nennen, der neuesten Generation, sind auch so konstruiert, dass wir die Guidepaarung isoliert wechseln können in einem überschaubaren Eingriff, sodass man nicht die Implantate aus ihrer knöchernen Verankerung entfernen muss, sondern dass man nur die Gleitfläche wechselt. Das ist ein ungleich geringerer Eingriff, sodass bei einem Patienten, der in jungen Jahren eine Endoprothese erhalten hat, das eine sehr gute Information ist, wenn er weiß, da gibt es eine Möglichkeit, ohne einen kompletten Endoprothesenwechsel auszukommen. Gleichwohl lockern sich manche in Einzelfällen auch früher, das ist ein multifaktorielles Geschehen, und in ganz seltenen Fällen auch durch Infektionen.
Wie lange dauert es in der Regel, bis man nach der OP von Knie oder Hüfte alles voll belasten? Und wann kann ich denn wieder Sport machen oder normal bewegen?
Das ist natürlich abhängig vom Gelenk. Die Hüfte funktioniert schneller wie das Kniegelenk. Das ist allgemein bekannt. Also Patienten mit der Knieprothese laufen am nächsten Tag in der Regel ohne größere Probleme. Im Zimmer zumindest, auf Stationsebene oder auch zu Hause bei Frühentlassung. Wenn es um die sportliche Aktivität geht, sind wir natürlich etwas zurückhaltend in der Empfehlung, auch bei aktiven Patienten. Es muss verheilen, die ganze Geschichte. Die meisten Implantate werden zementfrei verankert, das heißt, der Knochen muss einwachsen in die Implantate. Und auch, wie wir es nennen, die funktionelle Anpassung des Knochens an die neue Situation muss gewährleistet sein. Deswegen dürfen Spitzenbelastungen nur nach einer gewissen Zeit erfolgen. Alltagsaktivitäten gehen sehr schnell. Vollbelastung ist in der Regel sofort möglich, dieser Endoprothesengehstützen nur. Zur Gangschulung und zur Sicherung des Gehens, besonders bei älteren Patienten, wo Gangunsicherheiten ohnehin bestehen möglicherweise. Wenn es um sportliche Betätigung geht, dann als grobe Richtlinie. Wenn es um Skifahren geht, wenn es ums Reiten geht oder auch um sturzgeneigte Sportarten oder Kontaktsportarten, da empfehlen wir bei Endoprothesen nicht vor Ablauf von 6 Monaten. Leichtere Sportarten natürlich nach 3 Monaten und Radfahren, Ergometertraining geht schon im Rahmen der Anschlussheilbehandlung in der Regel.
Und gibt es einen Punkt oder eine Sache, die ich auf keinen Fall mehr danach machen kann?
Ich sage immer, Bungee-Jumpen bitte unterlassen. Das ist eine ganz einfache Regel. Und Extremsportarten, Kampfsportarten sind nicht das Beste. Aber auch Tanzsportarten gehen häufig. Wir haben einige Tänzer operiert, die auch im aktiven Leben noch sind, die das weitermachen, insbesondere mit Hüftgelenken. Kniegelenke etwas seltener. Aber auch da sind durch neue Prothesendesigns die Beweglichkeiten besser, sodass das sicher auch in Zukunft möglich ist.
Jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Häufig ist Prävention die beste Therapie. Wie sieht das bei Arthrose aus? Wie kann man vorbeugen?
Einige Punkte sind natürlich schon angesprochen worden. Moderate Bewegung, angepasste Bewegung, moderate sportliche Betätigung ist sicherlich eine der besten Prophylaxen. Dann ein guter Muskelstatus, ein ausgewogener Muskelstatus, sind wir bei Muskelverkürzungen und Ähnlichem, die Gelenkbeweglichkeit erhalten. Dann die Lebensführung, Ernährung ist eine wesentliche Sache, aber im Wesentlichen im Hinblick auf Adipositas, die es zu vermeiden gilt. Und natürlich, was für uns als operative Orthopäden eine ganz entscheidende Rolle spielt, die Behandlung sogenannter präarthrotischer Deformitäten, das heißt zum Beispiel, wie anfangs erwähnt, die Hüftdysplasie und auch Beinachskorrekturen. Voraussetzung für solche Korrekturen, außer möglicherweise im Kindesalter, ist, dass Beschwerden bestehen. Also wir operieren keinen asymptomatischen Patienten, aber wenn jemand zum Beispiel eine innenseitige Kniegelenksarthrose bei einer starken O-Bein-Deformität hat, als isolierte Arthrose eines Kniegelenkkompartiments, dann ist die Gradstellung, die Umstellungsosteotomie, wie wir sie nennen, die Rückführung des Beines in eine physiologische Achse, ein ganz wesentlicher therapeutischer Aspekt, um das künstliche Gelenk deutlich nach hinten rauszuschieben oder im besten Falle auch nicht erforderlich zu machen.
Ich danke Ihnen sehr. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch viel Aufklärung. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Und sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.